Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich sage Dank für eure Unterstützung und heute gibt es wieder ein Special, genauer gesagt eine Review zu New Japan Pro Wrestlings Dominion. Es war ja der große Event jetzt vor knapp einer Woche und ich sag's mal ganz ehrlich, an Okada gegen Omega, da kommen wir halt eben nicht vorbei. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie ihr wisst, wann immer wir über New Japan sprechen, da ist auch der gute Shaggy dabei. Shaggy, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen ist gut gesagt. Wir nehmen das tatsächlich zu frühen Morgenstunde auf. Ich muss gleich zur Arbeit und Olaf, ja, ist erst gerade aus dem Bett gefallen. Aber sonst haben wir keinen Zeitpunkt gefunden, wo wir das aufnehmen können. Und wir wussten, wir müssen dazu unbedingt was aufnehmen, denn das war wirklich ein geschichtsträchtiges Event.
Ja, und man muss ja auch mal sagen, dass so ein New Japan-Event muss man sich auch wirklich konzentriert anschauen, weil ansonsten kommst du da nicht so richtig rein. Also mir ist es auch so gegangen, ich war ja am Wochenende war ich ja unterwegs, wollte mir dann Montagabend Dominion anschauen und habe dann tatsächlich festgestellt, dass ich habe irgendwie um 8 Uhr angefangen mit dem Schauen und bis ich dann zum Main-Event gekommen bin, war es dann irgendwie so 11, halb 12 ungefähr. Und da habe ich dann gesagt, so okay, ich muss jetzt hier eine Pause einlegen, weil da war ich dann einfach nicht mehr konzentriert genug, um mir dann wirklich auch noch diese eine Stunde zehn vom Main Event anzuschauen. Habe dann lieber gesagt, so nee, das schiebe ich so ein bisschen raus. Also ich finde, ein New Japan Event, der braucht eben dann auch, der braucht nicht nur Zeit, sondern der braucht auch den Fokus als Zuschauer, oder?
Das ist richtig, sonst verpasst man wirklich irgendwie was. Man muss sich tatsächlich manchmal konzentrieren, weil die Geschichten, die im Ring erzählt werden, einfach auch wirklich so gut sind. Das ist man auch gar nicht mehr gewöhnt, dass wirklich, wirklich Geschichten durch den ganzen Kampf getragen werden. Und das war schon cool. Also mir hat es Spaß gemacht und auch ich musste mich konzentrieren. Von daher hat es ein bisschen gedauert, bis wir es endlich beide geschaut haben. Aber wir sind jetzt soweit und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen, Olaf.
Ja, also wie gesagt, der große Main Event Kenny Omega gegen Kazuchika Okada, das ganz große Ding Chris Jericho gegen Tetsuya Naito natürlich, aber ein New Japan Event wäre natürlich kein New Japan Event, wenn es nicht auch jede Menge Tag Team Matches und andere Matches geben würde und dann steigen wir doch gleich in die Card ein. Also der Event fand ja in Osaka statt vor knapp 12.000 Zuschauern und das Eröffnungsmatch bestritten Roppongi 3K, Sho und Yo, gegen Suzuki-Gun. Und es ging natürlich dann um die IWGP Junior Heavyweight Championship. Also Roppongi 3K auf der Jagd nach ihrem kürzlich verlorenen Titel bekommen wir ihr Match. Ich sag mal, das war 9 Minuten 30 flotte Action, die Jungs hier abgeliefert haben. Und am Ende hat dann doch die Schurkigkeit von Suzuki-Gun hier den Ausschlag gegeben, oder?
Das ist richtig. Gutes Match auf jeden Fall und Roppongi 3K mag ich ja wirklich sehr gerne, aber die sind jetzt, glaube ich, erstmal aus dem Titelrennen draußen. Da fragt man sich, wer jetzt eigentlich kommen sollte, weil ich sehe da jetzt keine weiteren Tag-Teams, die dem folgen. Also, aber New Japan wird es natürlich schaffen, eine gute Herausforderung aufzubauen, aber bin gespannt, wer es sein wird.
Ja, eben, das ist auch meine Frage. Und meine nächste Frage da wäre auch, glaubst du, dass Roppongi 3K dieser Konstellation nach diesen Niederlagen, die sie jetzt haben, einstecken müssen, glaubst du, die bleiben noch quasi bestehen oder gibt es da irgendwann einen Split? Also, das könnte ich mir eben auch inzwischen fast schon vorstellen, dass man da Rocky Romero auch vielleicht abschießt und sagt, hör mal, du wolltest uns zum Erfolg führen, hat nicht geklappt, wir rennen hier ein und das andere Mal an die Wand. Glaubst du, da kommt irgendwie was?
Na, ich hoffe nicht, dass sich die beiden Jungs irgendwie trennen. Weil Sho und Yo finde ich unglaublich gut zusammen, aber vielleicht ist es eine interessante Storyline, wenn sie tatsächlich ja ihren Begleiter erstmal wegkicken und es alleine versuchen, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, wäre auf jeden Fall interessant, aber die beiden sollten, Sho und Yo sollten auf jeden Fall noch weiterhin als Tag Team agieren, die sind großartig, die sind herausragend, gib ihnen noch mal ein paar Jahre und die können auch ja auch im Single-Bereich möglicherweise Main Eventer sein, das sind unglaublich gute Wrestler, aus denen wird sicherlich noch irgendwie was.
Da gehe ich auch ganz fest von aus. Also die beiden funktionieren im Tag-Team sehr gut. Die haben sich jetzt ja auch schon in der Zeit, wo wir jetzt auch hier New Japan quasi bei Headlock covern, auch extrem gut entwickelt. Und ich sehe das auch so, dass die beiden sowohl zusammen als auch im Einzelbereich durchaus dann vielleicht mit einem anderen Charakter und vielleicht auch mit etwas, wie soll man sagen, mit etwas anderen Namen, die nicht ganz so auf Tag-Team gemünzt sind, dass sie da zum Erfolg kommen können. Auf jeden Fall, Suzuki-Gun verteidigen hier ihre Titel. Aber Ende gab es dann.
Ja, sag ruhig. Wir haben eine wichtige Sache, finde ich, vergessen, die vor dem Kampf stattfand. Aber sag erst noch was zu dem Kampf fertig und dann werde ich sagen, was ich meinte.
Ich wollte natürlich noch den Schlag mit der Whiskyflasche ansprechen, den es dann gegeben hat und den Ref-Bump zum Ende. Das wollte ich nur noch mal ansprechen. Was wolltest du noch mit aufgreifen?
Ich würde sagen, dass ich ganz zu Beginn der Show von Dominion ja der neue Präsident und neue CEO Harold May sich vorgestellt hat. Der erste nicht asiatische, nicht japanische CEO von New Japan ist ein Holländer. Und der kam beim Publikum ganz gut an. Er hat der ersten Teil seiner Rede auf Japanisch noch gesprochen. Und ich glaube, das ist ein guter Mann, der vielleicht auch für die Expansion in den Westen sicherlich mit federführend sein wird und vielleicht auch tatsächlich wichtig sein wird. Also mit ihm kann noch einiges passieren.
Ich fand das extrem beeindruckend, wie er diese Rede auf Japanisch gehalten hat. Also er hat ja wohl eine ganze Zeit lang in Japan gelebt, auch als Kind. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich habe nur so ein bisschen was über ihn gelesen im Vorfeld. Und ich glaube, der ist wirklich mit Herz und Seele dabei. Und ich bin gespannt, wie sich die Promotion durch diesen Einfluss dann auch entwickelt. Soll ja ein sehr kreativer Kopf sein, auch in der Wirtschaft zuvor. Also von daher, ich bin gespannt. Das kann letztlich New Japan eigentlich auch nur gut tun, wenn sie ein bisschen mehr internationalen Flair mit dazukommen. Einfach, damit sie auch nicht nur in Japan Erfolg haben, weil der ist ja da. Ich meine, 12.000 Zuschauer sprechen eine eindeutige Sprache. Aber New Japan muss auch eben expandieren und dann eben auch in die USA, nach Europa und ich weiß nicht wohin, überall die Fühler ausstrecken. Und ich glaube, da ist so ein Mann absolut wichtig und richtig, dann auch in die Position zu bringen. Aber es ist ungewöhnlich, absolut. Ne? Total. Also das Aufbruch der Tradition so ein bisschen.
Ja. Ein erfahrener Businessman auf jeden Fall. Ein Business erfahren, aber auch ein riesen Wrestling-Fan. Und das ist sicherlich eine gute Wahl. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Und es ist, wie gesagt, kein Japaner. Und ja, der Tag Dominion generell war ein Tag für die Gaijins an dem Abend, muss man so schon mal sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Wir haben zwei Kanadier als neue Champions. Das ist auch überraschend. Aber lass uns mal so ein bisschen in der Card weiter durchgehen, weil ich habe schon angesprochen, es gab dann noch diverse andere Tag-Team-Matches. Das ist ja bei New Japan gerne so, dass die Undercard eben genutzt wird, um in Tag-Team-Matches so ein bisschen die Fäden weiter aufzubereiten. Im zweiten Match gab es dann Juice Robinson und David Finlay, also Taguchi Japan gegen Chaos, vertreten durch Jay White und Yoshihashi. Und ja, auch hier wieder, ne? Wir haben diese Fehde zwischen David Finlay und Jay White, haben wir ja angesprochen. Wir sind beide nicht so überzeugt von David Finlay, so nach wie vor nicht, und ich glaube auch von Jay White nicht. Ändert aber nichts dran. Jetzt hier in dem Match stand aber eindeutig Juice Robinson stärker im Vordergrund, und ich glaube, das gefällt uns ganz gut, oder?
Das gefällt uns auf jeden Fall ganz gut. Ja, die Fehde Dave Finlay und Jay White ist ja, glaube ich, auch rum. Da gab es ja einen Sieg von Jay White schon.
Genau.
Und ich glaube, der nächste Herausforderer, also ich glaube es nicht nur, man sieht es ja ganz eindeutig, ist Juice Robinson, der hier auch wirklich sehr dominant dargestellt wurde und der am Ende auch durch seine Pulp Friction, sein Finishing, den Sieg davontragen durfte, über Jay White sogar. Und die beiden werden wir wahrscheinlich gegeneinander sehen, möglicherweise ja sogar in Amerika.
Genau, das wird ja, das ist ja eigentlich, also steht ja auch schon fest, dass die beiden da antreten. Ich bin da sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Also Juice Robinson kommt extrem gut an, sowohl beim japanischen Publikum als auch, wenn man so schaut, also overseas eben auch. Du merkst, dass der sich da wohlfühlt, finde ich, und dass die Company auf ihn setzt. Und ich finde, der passt einfach auch da in diese Riege rein, der jungen Wilden sozusagen. Das passt hervorragend. Und ja, ne, also da wird es für die Cow Palace Show, die ja dann bald stattfindet, bin ich da guter Dinge, dass da ein schönes Match um den US-Title geben wird zwischen den beiden. Und ansonsten, das Tag-Team-Match hier, 7 Minuten 30, ja, das war ein schönes Ding, aber jetzt auch nichts, wo man längere Zeit drüber nachdenken muss. Shaggy hat es gerade gesagt, am Ende macht dann eben Juice Robinson den Sack zu. Das kann man so machen. Also, ich weiß nicht, willst du noch irgendwie was hier zu dem Match sagen?
Naja, also das ist die Art und Weise, wie New Japan halt wirklich Fäden aufbaut. Bei der WWE wäre es jetzt wahrscheinlich ein Backstage-Segment mit Juice Robinson und Jay White gewesen. Oder die hätten sich im Ring irgendwie in die Rolle bekommen. Aber hier macht man es über ein Match mal wieder. Und das finde ich halt auch wirklich, das ist herausragend. Ich finde, das ist eine gute Art und Weise, wie New Japan das macht. Das ist was anderes. Und dann Juice Robinson, du hast gesagt, der kommt richtig gut an. Das ist richtig. Der hat sein Gimmick von NXT als DJ Parker einfach wirklich übertragen auf den japanischen Markt. Und es funktioniert dort. Und das ist ein guter Mann, der ist gereift. Dem gehört auch die Zukunft. Also ein guter Wrestler. Und ich freue mich tatsächlich auf sein Match gegen Jay White. Und ich hoffe, dass er es schafft, den US-Titel zu holen.
Ja, also du sagst es ganz richtig, das Gimmick kommt da gut an. Ich finde manchmal ein bisschen übertrieben, wie er sich da präsentiert, aber das ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen so ein Lernprozess, der stattfindet. Ich fand Juice und Finlay extrem putzig, wie sie dahinter auch gefeiert haben auf der Rampe und so, also das passt. Jay White, finde ich, wird auch langsam, aber ich glaube, das liegt auch in erster Linie daran, dass man sich so ein bisschen an seinen Look gewöhnt hat und im Ring ist er ja ein guter, also von daher kann ich da mit leben. Eben. Yoshihashi gibt mir nach wie vor nichts. Ich weiß nicht genau, was ich mit ihm anfangen soll.
Ja, ich habe tatsächlich auch vergessen, dass Yoshihashi Teil des Matches war. Ich wusste noch, dass Jay White einen Partner hatte. Klar, Yoshihashi war es. Das ist auch ein guter, aber der, dem fehlt noch so, der hat, ich weiß nicht, ob es das Charisma ist oder so, er ist ein bisschen untergegangen, klar, weil auch hier der Fokus auf Robinson und White lag, aber trotzdem, ich sehe Yoshihashi, glaube ich, lieber als ein David Finlay, da haben wir auch schon drüber geredet. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Hippie, Olaf, ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir weiß veranstalten das. Ja auch das größte Hippie-Festival Europas, von daher alles gut. Also ich mag Juice Robinson sehr, ich mag das Gimmick sehr und ich fühle mich da irgendwie auch wohl und ich freue mich, wenn ich ihn sehe. Und so ging es mir und ich habe mich sehr über den Sieg gefreut. Kommen wir zum nächsten Match.
Genau, nächstes Match. Wieder Suzuki Gun, diesmal in Form von Minoru Suzuki höchst selbst und Zack Sabre Jr. gegen Chaos, vertreten durch Tomohiro Ishii und Toru Yano. Ja, was soll ich sagen? Minoru Suzuki und Zack Sabre sind, glaube ich, so in der Konstellation halt eins meiner Lieblingsteams bei New Japan. Ich finde die beiden absolut fantastisch. Ich liebe Toru Yano, habe ich auch schon einige Male erwähnt. Ishii auch ein harter Hund und vor allem dieses Match war natürlich stark geprägt auf der einen Seite durch die wirklich beinharte Auseinandersetzung zwischen Ishii und Minoru Suzuki, die sich da wirklich die Bomben um die Ohren gehauen haben, also die Ohrfeigen bis zum Gehtnichtmehr, wo ich mir immer gedacht habe, so wie könnt ihr denn da noch stehen bleiben teilweise? Und natürlich dann auch diese Comedy-Elemente eines Toru Yano, der gerade in Kombination mit Zack Sabre ja auch echt gut funktioniert. Ne? Also das macht sehr, sehr viel Spaß und ich mag diese Konstellation und ich fand das Match auch sehr unterhaltsam, besser als das Match davor. Und es war für mich jetzt keine große Überraschung, dass hier Suzuki-Gun als Sieger hervorgehen.
Ja, das nicht. Aber auch hier wird es weitergeführt werden. Wir werden Ishii gegen Suzuki bald sehen. Darauf genau. Freue ich mich auch sehr. Also das wird auf jeden Fall so ein Hard-Hitting-Match. Ich freue mich da wirklich drauf. Aber was ich auch interessant finde, warum lässt man Suzuki und Zack Sabre nicht mal um Tag-Team-Titel antreten? Ich glaube, die haben es jetzt durch einige Tag-Team-Matches bewiesen, dass sie auch ein würdiges Herausforderer-Tag-Team wären, möglicherweise für die neuen Tag Team Champions, wer weiß. Also die beiden würde ich auch gerne öfters noch zusammen sehen und das Match fand ich cool, gerade mit dem, was danach noch passierte mit Ishii und Suzuki. Gerne mehr von denen.
Ja, bin ich absolut bei dir, also das hat Spaß gemacht und ich finde auch, dass Ishii ist ja auch so jemand, der ist zuletzt so ein bisschen untergegangen, aber das ist eigentlich ein guter, oder? Wie ist deine Meinung zu ihm?
Das ist definitiv ein guter. Der hat auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass man auf ihn bauen kann und dass er wirklich auch herausragende Matches abliefern kann und ich freue mich sehr auf Ishii gegen Suzuki.
Also wird halt so ein bisschen unter den ganzen großen Namen, die jetzt inzwischen bei New Japan sind, geht er so ein bisschen unter. Aber du hast es schon gesagt, also ein Match zwischen Suzuki und Ishii, das kann eigentlich nur richtig cool werden. Das ist nicht gesund, was die beiden da machen. Also das kannst du mir nicht sagen, dass das gesund ist, sich gegenseitig so solche Ohrlaschen zu geben, wie es die beiden hier gemacht haben. Aber unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Und am Ende war es dann eben ja, dann doch Zack Sabre, der ein Toru Yano dann eben zur Aufgabe gezwungen hat. Auch da, ich liebe die Art und Weise, wie Zack Sabre inzwischen interagiert und mit dem Publikum, aber auch, wie er inzwischen sein Gimmick overbringt und wie er die Leute einfach verbiegt. Und man hat höchsten Respekt sowohl vor ihm als auch vor seinen Gegnern, die das da über sich erdulden lassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zack Sabre, der ist auch in New Japan so gewachsen. Ich habe ihn ja jetzt neulich in Frankfurt bei der WXW mal wieder gesehen. Toller Mann, der ist einfach auch gereift, er war schon immer ein herausragender Wrestler, aber er gehört definitiv zu den besten technischen Wrestlern der Welt, wenn nicht sogar der beste technische Wrestler. Also das ist ein Jahrhunderttalent.
Auf jeden Fall. Also, und das Lustige ist ja auch, die WXW stellt ja gerade all ihre Events aus 2010 bei WXW Now online. Also wer da mal was anderes sehen möchte, kann da auch ruhig mal reinschnuppern. Und dann sieht man eben einen Zack Sabre Jr. von vor 8 Jahren und der dann wirklich noch aussieht, als käme er gerade aus einer englischen Boygroup. So ungefähr. Ne? Und also Zack Sabre macht sein Ding und macht das ganz, ganz hervorragend. Und ist einer von meinen Lieblingen, habe ich auch schon oft genug erwähnt. Und hier, das war ein unterhaltsames Match, gut gemischt aus Comedy, Strong Style und eben Submission Wrestling. Hat mir gut gefallen. Und wie du schon sagst, ich könnte mir Suzuki und Zack Sabre auch gut als Contender auf die Tag Team Championship vorstellen. Warum denn eigentlich nicht?
Die harmonieren so unglaublich gut zusammen. Die sind ein tolles Team. So unterschiedlich sie auch sind, so passen sie auch irgendwie zusammen. Und ja, Zack Sabre ist sicherlich der beste Mann in Suzuki Stall bei Suzuki Gun. Und Suzuki als Anführer nimmt da natürlich sein bestes Pferd mit und ich glaube schon, dass die beiden auch im Tag-Team-Bereich wirklich für Furore sorgen könnten.
Ja, Das sehe ich auch so. Und wenn du mal drauf achtest, die haben ja auch inzwischen schon diese Tag-Team-Dynamik, ne? Also diese Momente, wenn die beiden dann simultane Submission-Moves ansetzen oder sonst irgendwas, das ist ja dann auch schon da. Oder wo die beide dann teilweise, ja, weiß nicht, einer bearbeitet die Beine, der andere bearbeitet den Oberkörper gleichzeitig. Also da merkst du, da passiert was. Und ich fände es cool, wenn wir die beiden einfach dann auch so im Team zusammen sehen würden und dann auch eben gegen größere Gegner. Warum denn eigentlich nicht? Ich meine, die beiden dann gegen die Young Bucks, ich meine, das wäre doch. Für mich wäre das Money und ich fände das geil, weil allein die Stile so konträr zueinander sind.
Ja, schön, dass Olaf inzwischen auch die Young Bucks das häufiger sehen möchte. Sie haben sich auch wirklich gemacht. Also die Young Bucks kommen wir gleich. Wir kommen nochmal vorher zu einem ganz anderen Titelmatch, was davor noch war.
Genau, da geht es dann um die Never Openweight Championship und es war ein Three-Way zwischen Michael Elgin, dem Champion Hiroki Goto und Taichi. Du bist ein großer Taichi-Fan, magst aber Michael Elgin überhaupt nicht und wie ist deine Meinung jetzt zu den drei Leuten?
Also ich muss, Hiroki Goto mag ich auch sehr, ich muss aber jetzt mal ganz kurz sagen, dass Michael Elgin mich hier in dem Match tatsächlich überzeugt hat. Ich fand ihn toll, ich fand ihn auch, er hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen noch mal an seinem Körper gearbeitet. Ich glaube, da sind noch mal ein paar Pfund runter und man sieht die Muskeln jetzt noch deutlicher. Also, und auch, er hat auch wieder ein paar Aktionen hier in dem Match ausgepackt, die mir gezeigt haben, warum Olaf früher Michael Elgin doch mochte. Also ich fand es super, ich fand, das war ein gutes Match und Taichi mag ich sehr, das weißt du, der hat sich aber schon mehr in dieses Match ja hineingemogelt, dadurch, dass es war ja Elgin, der Goto rausgefordert hatte und Taichi kam hinzu und wollte auch ein Match haben und man hat ihn mit in das Match gepackt. Der fiel ein bisschen raus, also optisch zumindest, aber irgendwie war es auch geil, dass er dabei war und ja, der war auch der am Ende von Michael Elgin durch die Elgin-Bomb gepinnt wurde. Goto wurde nicht gepinnt, hat aber sein Gürtel so verloren. Ich glaube, wir werden noch einen Rückkampf Goto-Elgin sehen. Das wollen wir alle sehen. Und das wird, glaube ich, auch ein cooles Match. Also Elgin, fand ich, hat mich jetzt, seit ich wieder in Japan schaue, das erste Mal wirklich überzeugt.
Ja, du sagst es ganz richtig. Elgin hat sich noch mal mehr in Form gebracht. Trägt jetzt ja auch nicht mehr das Singlet, sondern jetzt eigentlich nur noch diese etwas längere Butze quasi, ne? Mit etwas längeren Beinen. Wie würdest du es denn sonst nennen? Die Hose halt. auf jeden Fall, mich hat er tierisch an Kurt Angle erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen, so von der Statur her. Also so zu dem bulky Kurt Angle, den wir so 2000 oder so bei WWE gesehen haben. Du hast es gesagt, also er hat sich da wirklich sehr gemacht. Passt auch gut in diese Division hier rein. War auch ein cooler Clash mit Goto. Und Taichi, du hast es gerade gesagt, der passt eigentlich gar nicht dazu, aber hat sich trotzdem hier gut eingefügt und vor allem, ja, mogelte er ja dann auch im Match fröhlich vor sich hin und letztlich war er dann ja sogar einmal ganz kurz davor, hier irgendwie den Gürtel abzustauben, als er nämlich dann beide Gegner mit seinem Mikrofon niedergeschlagen hat. Ne? Das gab's ja dann auch noch. Das fand ich auch richtig geil, aber am Ende hat ihn dann doch irgendwie seine Arroganz und seine Selbstverliebtheit dann so ein bisschen den Sieg gekostet, sodass dann Michael Elgin ihn am Ende dann doch noch erledigen konnte mit der Elgin-Bomb. Das war ein schöner Kampf. Also auch hier, du hast es gerade richtig gesagt, Michael Elgin hat hier überzeugt und wir wissen, dass Michael Elgin sich in letzter Zeit nicht unbedingt ja den besten Ruf erarbeitet hat, gerade als Privatperson. Aber hier müssen wir das ganz klar voneinander trennen. Der Kampf war in Ordnung. Gerade von Michael Elgin war er top. Man arbeitet an sich. Und wie du schon gesagt hast, dadurch, dass ein Taichi gepinnt worden ist und nicht ein Goto, werden wir garantiert ein Aufeinandertreffen zwischen Michael Elgin und Hiroki Goto sehen. Und in der Form, in der die beiden Männer momentan sind, freue ich mich darauf.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Überraschenderweise würde ich mich auf ein Match von Michael Elgin jetzt freuen, tatsächlich. Und ich meine, der hat mich in dem Kampf, hat mir wirklich gezeigt, dass er im Ring auf jeden Fall ein guter ist. Und auf ein Rematch freue ich mich. Und Taichi würde ich auch gerne mal wieder beim Konzert sehen. Also von daher, alles gut, alles richtig gemacht. Toller Kampf. Kommen wir zum anderen guten Kampf.
Genau, da ging es dann weiter mit dem IWGP Tag Team Title Match zwischen den Champions Evil und Sanada und den Young Bucks. Und du hast es gerade schon gesagt, dass sich so die Meinung zu den Young Bucks so ein bisschen ändert. Und das stimmt sogar, ne? Also, ich finde, dass die Young Bucks, weiß ich nicht, in diesem Jahr so gut sind wie noch niemals zuvor, weil ich habe da auch eine Begründung für, weil sie nicht mehr so die reinen Spot-Monkeys sind, sondern weil sie es eben inzwischen auch schaffen, Geschichten in ihren Matches zu erzählen. Und das war ja genau das, was mir so lange bei Matches von Matt und Nick so ein bisschen abgegangen ist. Also geht's dir da ähnlich?
Es geht mir genauso. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Also ist ein bisschen so, seit sie jetzt in der Heavyweight-Division, Tag-Team-Heavyweight-Division angekommen sind, glaube ich, führen sie ihre Matches auch ganz anders. Also es ist nicht nur die Geschichte des verletzten Fußes oder verletzten Engels von Nick Jackson in dem Fall, sondern generell einfach, was sich so durch diesen Kampf durchgezogen hat. Man hat mit den man hat mit den Young Bucks mitgefiebert, dass sie wirklich es schaffen, die Tag Team Titel zu gewinnen. Und das bei so Gegnern wie Sanada und Evil, ja wirklich so das Nonplusultra aktuell der Heavyweight-Tag-Team-Division bei New Japan sind. Also es war ein tolles Match. Ich fand's super. Mir hat das Match Spaß gemacht und auch ich war die ganze Zeit, hab ganze Zeit mitgefiebert und ich wurde durch das Match mitgezogen. Die Story hat mich überzeugt und am Ende haben es die Young Bucks tatsächlich geschafft, das erste Mal überhaupt Heavyweight-Tag-Team-Champions zu werden bei New Japan. Also Glückwunsch, haben sie sich verdient.
Ja, und du hast gerade gesagt, also die eine der großen Geschichten war dann eben hier die Beinverletzung und die Fußverletzung von Nick Jackson war es, oder? Ja. Ich schmeiß die beiden immer durcheinander. Ich habe die schon so oft gesehen und irgendwie weiß ich trotzdem nicht, wer ist. Was aber dann auch wiederum für ein gutes Tag-Team am Ende vom Tag spricht. Der dann auch ja quasi seinen Superkick nicht mehr richtig zeigen konnte, der seine ganze Athletik nicht mehr so richtig zeigen konnte. Und ich habe schon oft genug im Podcast hier erwähnt. Also ich liebe das, wenn so eine Geschichte durch den ganzen Kampf gezogen wird und wo du dann wirklich dann mitleidest und dann aber auch gleichzeitig mitfieberst, ob er dann irgendwie diese Verletzung noch mal irgendwie kompensieren kann und wieder zurückkommen kann. Und das ist dann eben hier auch geschehen. Und Evil und Sanada haben dann auch ihres dazu beigetragen, dass hier wirklich eine tolle Dynamik in den Kampf hineingekommen ist. Also, ich weiß auch nicht, das hat richtig Spaß gemacht, oder? Also, ich kann mir da gar nicht helfen. Das war richtig gut und die Geschichte war toll. Die Young Bucks, wie gesagt, überzeugen mich, Evil und Sanada genauso. Wo glaubst du, gehen hier die Wege für die beiden Teams hin?
Also, ich glaube, dass man. Ja, lass uns über Evil, glaube ich, ein bisschen später reden. Ich glaube, Evil und Sanada gehen jetzt erstmal möglicherweise aktuell kurzzeitig getrennte Wege. Und die Young Bucks werden ihre Tag-Team-Titel gegen ein neues Team verteidigen müssen. Und schauen wir mal. Und auch da, die Young Bucks haben ja am Ende der Show, haben sich auch nochmal blicken lassen. Auch da hat man gesehen, wo in ihre Wege auf jeden Fall gehen. Von daher, lass uns abwarten, lass uns über die nächsten Matches nochmal reden. Aber interessant, dass du die Young Bucks nicht so ganz unterscheiden kannst. Finde ich witzig. Der eine hat doch ein Stirnband.
Ja, und vor allem hat der eine blonde und der andere hat schwarze Haare. Also eigentlich sollte ich das schon können, aber es ist dann eben trotzdem ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht genau, wieso.
Kannst du denn noch zum Beispiel Power and Chloe unterscheiden?
Gerade so. Das geht tatsächlich.
Ja. Und ja, die Hart Foundation?
Auch gerade so. Da hat der eine ja einen Bart und der andere nicht.
Mit Demolition war es schwierig. Die sahen ja alle gleich aus.
Das stimmt. Das wussten teils noch nicht mal die Referees selber. Genau. Nee, aber um hier so ein bisschen den Statistikteil zu erledigen, am Ende gab es dann doch diesen Superkick und dann gab es den More Bang for Your Buck auf Sanada und dann war es dann eben geschehen. Die Young Bucks besiegen Evil und Sanada und wir haben tatsächlich neue IWGP Tag Team Champions. Das war ein tolles Match, insgesamt mit einem tollen Konzept dahinter, mit einer tollen Geschichte, die erzählt worden sind und die Young Bucks. Wie gesagt, so gut wie lange nicht mehr, muss man ganz klar so sagen. Und dann ging es weiter.
Aber ganz eigentlich kurz, wer für mich wieder mal ein bisschen herausgestochen hat auch, ich glaube, dem traue ich eine Riesensingle-Karriere eigentlich zu Sanada. Ich finde den herausragend, der hat irgendwie eine Ausstrahlung, der sieht aus wie ein Star, der hat eine geile Statur, also der fällt schon auf. Ich finde, dem würde ich gerne mal einen erfolgreichen Single-One auch irgendwie gönnen, das würde ich gerne sehen.
Ja. Das ist auch einer von den Leuten, die ja, wenn man bei New Japan von sowas wie unterschätzt spricht, ist, glaube ich, ein Sanada da auf jeden Fall jemand, den man in die Kategorie stecken könnte, weil der bringt eigentlich alles mit, dass er ein Star werden könnte. Man muss eben nur mal, ja, dieses Experiment wagen, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich bin da auch ganz bei dir. Ich finde auch, dass das jemand ist, der da eine größere Rolle auch im Singles-Bereich spielen könnte. Andererseits hätten wir dann wiederum ein tolles Tag-Team weniger, ne? Die Los Ingobernables funktionieren ja hervorragend, um es mal so zu sagen.
Ja, ein kleiner Single-One schadet ja einer Tag-Team-Karriere nicht. Man muss Tag-Teams ja nicht immer gleich splitten, liebe WWE.
Das stimmt. Weiter ging es dann mit einem Six-Man-Tag. Auf der einen Seite haben wir da die Legenden, bestehend aus Rey Mysterio, Jushin Thunder Liger und Hiroshi Tanahashi. Und auf der anderen Seite, den Bullet Club, bestehend aus Cody, Hangman Page und Marty Scurll. Also, klare Fronten hier auf der einen Seite, ne? Also, die Legenden mit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Ringerfahrung. Es gab ja sollte ursprünglich Rey Mysterio gegen Jushin Thunder Liger vor einigen Monaten geben, das hat nicht geklappt. Jetzt sind sie zumindest zusammen im Tag-Team unterwegs. Ja, und der Bullet Club macht sich wieder mal einen Namen dadurch, dass sie eben hier ja auf der schurkigen Seite unterwegs sind und die Legenden attackieren. Und das war so ein, das war fast schon ein Crowdpleaser-Match für mich, oder? Also, das ist so. Da gehst du rein, da denkst du dir so, cool, dass ich auch mal Rey Mysterio und Jushin Thunder Liger sehen darf und dann noch mit Hiroshi Tanahashi. alle durften irgendwie ihre Aktion zeigen und am Ende gewinnt der Bullet Club und man war glücklich, oder?
Ja, es war gar kein so schlechtes Match. Und ich fand gerade Rey Mysterio in seinem New Japan angehauchten Look irgendwie total gut. So ein bisschen Löwe, so ein bisschen, ich weiß nicht. Also das war schon geil, dass das Outfit war super und auch das kam beim Publikum sehr gut an. Und tatsächlich hatte Rey Mysterio die meisten Pops von den drei Leuten. Aber auch, weil man halt Rey Mysterio noch gar nicht so oft gesehen hat bei New Japan. Ich fand super, schönes Match. Und hier dort könnte man auch ja einige neue Fäden entstehen lassen. Also in Marty Scurll gegen Rey Mysterio will man ja irgendwie noch sehen. Und ich fände auch ein Match Tanahashi gegen Cody für die Zukunft sehr, sehr interessant. Ich glaube, Tanahashi ist jemand, den Cody noch aus dem Weg räumt, bevor er dann wirklich auch ganz oben mitmischen darf. Also tolles Match, toller Aufbau, schön für das Publikum, schön für uns. Aber letzten Endes war es tatsächlich auch nur ja, ein Showcase-Match.
Ja, absolut. Also das war alles, was man so von diesen Männern erwarten kann, wurde hier gezeigt. Du hast schon gesagt, also Rey Mysterio sah hier extrem stark aus, finde ich. Also auch von der Form her, er hat ja ein bisschen abgenommen im Vergleich zu früheren Zeiten. Das gefällt mir gut. Er wirkt auch so fit und beweglich wie schon lange nicht mehr. Also man hat nicht immer Angst, dass er sich irgendwie das Knie verdreht, wenn er auch nur drei Schritte geht. Tanahashi ist ohnehin immer ein Garant für Top-Matches, ob trotz des etwas gesetzteren Alters inzwischen. Liger-Legende und der Bullet Club sah dann eben hier auch stark aus, einfach dadurch, dass du dann doch noch hier den Sieg davontragen konnten und dann eben die Crossroads durch Cody Rhodes dann eben gezeigt worden sind. Ich fand's gut, mir hat Spaß gemacht, das kann man so machen und insofern gehen wir dann weiter hoch in der Card, weil jetzt, also ich finde, jetzt ist dann so der Zeitpunkt allerspätestens da, wo dieser Event richtig Fahrt aufnimmt. Also ich fand so, du hast so das erste Drittel, da war es so, ja, wir machen ein paar Tag-Team-Matches, dann ging das so mit dem Young Bucks-Match los, dass so ein bisschen mehr Schwung reinkam und also spätestens ab dem Match, was jetzt kommt, finde ich, sind wir dann komplett wirklich in der, ja, oh mein Gott, was passiert hier gerade, Phase angekommen. Weil das nächste Match ist der Kampf um die IWGP Junior Heavyweight Championship zwischen Will Ospreay und Hiromu Takahashi. Und alter Schwede, ey, was die machen, das kann doch nicht gesund sein. Das habe ich jetzt heute schon mal gesagt, aber das fing ja auch gleich so bekloppt an mit diesem Overhead Belly-to-Belly in die Turnbuckles und so. Also krasses Ding, oder was die beiden sich da gegeben haben.
Geiles Ding. Und Hiromu Takahashi ist, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist einer meiner Lieblinge. Ich finde irgendwie, der hat eine geile Ausstrahlung. Ich mag seinen Stil. Der sieht nicht so aus, als würde er sich gleich verletzen, aber zeigt trotzdem richtig, richtig krasse, geile Aktion. Und ja, der war ja der Gewinner vom Best of the Super Juniors Turnier vor kurzem. Er hat im Finale Taichi Ishimori besiegt. Und da, dieses Match, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Olaf, das ist irgendwie so mein, ja, Light-Heavyweight-Match überhaupt des Jahres gewesen. Das war unglaublich. Das war Wahnsinn. Und das, was die beiden jetzt hier geliefert haben, Ospreay und Takahashi, ja, steht dem fast nichts nach. Das war auch ein geiles Match. Ja, ich finde es gut, Takahashi ist endlich da angekommen, wo er hin sollte. Auf Spitzenposition der Division, weil das ist ein toller Wrestler und ich finde es schön, dass er endlich den Titel wieder hat. Und anders als beim ersten Mal hat er sich jetzt auch wirklich richtig geil verdient. Also das war schon, der Weg zum Champion war ja schon gut. Der war ja bei Wrestle Kingdom auch in diesem Four-Way dabei. Da hat er sich noch sehr zurückgehalten und der wurde immer stärker aufgebaut durch den Sieg beim Best of the Super Juniors und jetzt der Sieg gegen Ospreay. Tolles Match, aber der richtige Sieger.
Ja, absolut. Also wir haben schon oft darüber gemotzt, dass irgendwie ein Takahashi, ein Hiromu nicht richtig eingesetzt worden ist, dass wir uns gerne mehr von ihm wünschen. Und das ist jetzt auch tatsächlich gekommen. Ja, der Stormbreaker wurde dann wirklich auf die absurdeste Art und Weise dann immer wieder gekontert und teilweise dann auch mit wirklich harten Aktionen. Also da gab es dann auch einmal diesen Moment, wo dann, Ospreay einfach mal wirklich auf brutalste Weise den Hiromu abgesetzt hat. Das waren tolle Sequenzen, die beiden gezeigt haben. Unfassbar schnell, teilweise auch unfassbar innovativ, also mit Ausweichmanövern quasi nach hinten raus, die man auch nicht so gesehen hat. Also auch das gehört wiederum zu einem der Matches, wo man einfach nur sagen kann, schaut's euch an, weil und zwinkert dabei auch nicht, ne? Weil dann verpasst du wirklich was. Also ich hab's auch festgestellt, wenn du auch nur einmal ganz kurz aufs Handy geguckt hast, dann hörst du auf einmal aus dem Fernseher so, wow, was ist denn da passiert? Und so, also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Gerade diese Geschichte, die dann auch wiederum erzählt worden ist, mit Will Ospreay, mit seinem verletzten Genick und sowas, das ist schon richtig geil gewesen. Es hat Spaß gemacht und auch hier, das muss man sich angeschaut haben, oder Shaggy?
Auf jeden Fall. Tolles Match. Gerade wenn man auf den Stil steht, ist das, glaube ich, ein Match, was man unbedingt vorzeigen muss. Genauso wie das, was ich eben erwähnt habe, das Finale von Best of Super Juniors Turnier, das auf jeden Fall auch. Also innerhalb von kurzer Zeit zwei solche geilen Cruiserweight-Matches unbedingt schauen.
Da ist die Division ist momentan on fire und mit Hiromu als Champion, glaube ich, kann das auch nur noch interessanter werden. Ich bin aber auch mal gespannt, wo würdest du jetzt einen Will Ospreay hinstecken?
Ich glaube erstmal kurz ins Krankenhaus. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt verletzungsfrei aktuell ist. Vielleicht eine kurze kleine Auszeit mal wieder und dann, ja, also jetzt will ich ein Rematch auch sehen, auf jeden Fall.
Ich könnte mir das eben tatsächlich vorstellen, dass er irgendwann auch in den anderen Divisionen von New Japan irgendwie eingreift. Also sei es jetzt um eine IC-Title oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist jemand, den man auch inzwischen durch seine letzten Leistungen, durch die Art und Weise, wie over er bei Publikum ist, dass man den auch problemlos in höheren Divisionen einsetzen kann. Ich bin gespannt, wo der Weg dahin führt. Und dieses Match hat ein oder andere Mal gezeigt, dass er einfach auch jemand ist, der vielleicht nicht die längste Karriere haben wird, aber der einfach eindeutig da absolut on fire ist, muss man so sagen. Also die Aktionen, die da gezeigt worden sind, also die verrückten Hurricanranas und ich weiß nicht was, das ist viel zu viel, um das alles zu erklären, weil da passiert einfach so viel, das können wir gar nicht analysieren. Wir hatten tolle Sequenzen, wo diese Genickgeschichte von Ospreay aufgegriffen worden ist. Wir hatten tolle Kontersequenzen, Will Ospreay, der verzweifelt versucht hat, diesen Stormbreaker durchzubringen. Also, herausragendes Match, kann man einfach nicht anders sagen. Und ein Ospreay ist auf jeden Fall jemand, mit dem in Zukunft noch zu rechnen ist, ein Takahashi genauso. Also da hat man zwei absolute heiße Eisen hier im Feuer bei New Japan.
Ja, definitiv. Und schauen wir mal, wie lange die Karriere von Ospreay noch dauern wird. Wessen Karriere auf jeden Fall nicht mehr sehr lange dauern wird, ist die von Chris Jericho. Und den haben wir im nächsten Match gesehen.
Genau, um die IWGP Intercontinental Championship. Champion Tetsuya Naito gegen Chris Jericho. Und ja, die Fehde wurde ja hervorragend aufgebaut, muss ich mal sagen. Erst mit dieser blutigen Attacke eines Chris Jericho, mit den Video-Packages. Und ja, ich weiß gar nicht. Also, Shaggy, du hast ja eigentlich immer gesagt hier, dass jemand, dass Tetsuya Naito ja zu hören bestimmt ist. Jetzt hat er hier gegen Chris Jericho verloren. Warst du damit glücklich?
Ja, das schadet ihm absolut gar nicht. Auch gerade die Art und Weise, wie er verloren hat, das schadet absolut nicht. Nee, das war schon cool. Und du hast gesagt, die Fehde super aufgebaut. Der Jericho hat ja zwischenzeitlich dann auch nach der Attacke auch ein paar Mal noch gesagt, ja, eigentlich ist er jetzt mit New Japan durch. Und dann ja, kam er doch ganz überraschend doch wieder und hat Naito nochmal attackiert. Also ich habe mich sehr auf dieses Match gefreut. Und das hatte ein schweres Standing zwischen dem Main Event und zwischen dem ja, Light Heavyweight Match davor. Aber das war ging, wie man jetzt das von Chris Jericho inzwischen in Japan kennt, in eine ganz, ganz andere Richtung. Und von da, das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Und das war ein hart geführtes Match, was wirklich auch Spaß gemacht hat zu schauen. Und auch Jericho hier im ganz neuen Outfit mit dem bemalten Gesicht, keine Ahnung, eine Mischung aus einer Crow und einem bösen Clown oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, war auf jeden Fall, hat sich auch Jericho ein weiteres Mal neu erfunden. Tolles Match. Die beiden haben auch irgendwie gut miteinander harmoniert. So ein paar Botches gab es von Jerichos Seite, so ein bisschen, aber das ging auch irgendwie unter. Das war gar nicht schlimm, weil das wirkte dann auch irgendwie dadurch, dass es auch so hart geführt war, einfach als passend, dass es auch mal irgendwie was daneben ging und so. Also alles gut, tolles Match. Jericho in einer super Form. Naito, mein Liebling in Japan, der hat sich auch super präsentieren können und dürfen. Und klar, am Ende hat er verloren, aber es schadet ihm nicht.
Ich muss halt eben sagen, wie viel Respekt ich hier irgendwie Chris Jericho zolle, weil die Art und Weise, wie, du hast es gerade eben gesagt, wie er sich hier nochmal neu erfindet und wirklich dann auch im letzten Teil seiner Karriere einfach nochmal eine komplett andere Art und Weise an den Tag legt, wie man Wrestling-Matches anlegt und dadurch auch einen totalen Kontrast zu all dem bildet, was irgendwie auf einer New Japan-Card ist. Ich finde das absolut faszinierend. Jeder Jericho-Kampf fühlt sich irgendwie momentan besonders an bei New Japan. Einfach, weil man nie genau weiß, was da passiert. Das geht ja schon fast in eine Brian Pillman-Richtung irgendwie, in der Art und Weise, wie er sich hier präsentiert. Ich finde das mega cool und auch dadurch, dass er da so wild und unberechenbar ist, sehen auch zugleich seine Gegner nicht schlecht da drin aus, weil ich halt echt überrascht war, wie dominant Jericho hier gerade in der Anfangsphase gewesen ist. Also die haben sich ja da draußen gebrawlt. Es gab ja dann auch den DDT auf den Tisch unter anderem und dann im Ring, ja, ging es dann da eben weiter. Und du hast eben gemerkt, sobald es so ein bisschen mehr in Richtung Wrestling ging, sind eigentlich die aktuellen Stars im Vorteil gegen einen Jericho, aber der versucht das eben durch seine Aggressivität und diese Ruchlosigkeit wettzumachen. Und die beiden haben sich hier wirklich nichts geschenkt, ne? Auch dieser Piledriver dann auf den Tisch von Naito gegen Jericho, den es dann gegeben hat. Also richtig cool. Also, ich habe gestern noch mit Kai kurz drüber gesprochen und dem hat dieser Kampf übrigens gar nicht gefallen. So, also Ihm war da zu viel, was du gerade so als, ja, das passt so zu diesem Match. Ihm war da ein bisschen zu viel Geholper, gerade gegen Ende drin. Kannst du das verstehen?
Dass Kai das Match nicht gefallen hat? Naja, gut, Kai ist ja auch erst 12 und der kann das auch noch gar nicht so richtig einschätzen, wie geil so ein Match eigentlich auch auf diese Art und Weise ist. Und dass sowas eigentlich auch dazugehört und dass das genau die Art und Weise ist, wie Jericho einfach jetzt seine Matches in Japan bestreitet. Das ist der New Japan Chris Jericho, der neue Chris Jericho. Klar kann man, Geschmäcker sind verschieden. Ich fand das Match wirklich gut. Es war nicht mein Lieblingsmatch des Abends, keinesfalls, aber es war ein super Match und es hat irgendwie gepasst zu den beiden Charakteren und auch die Art und Weise, wie Naito jetzt letzten Endes dann doch verloren hat, das war ja auch, ging ja auch auf ja, ein Low Blow zurück letzten Endes, war absolut in Ordnung.
Ja, also ich muss sagen, ich tue mich mit dem Finish ein bisschen schwer, also muss ich sagen, ich wollte gerade noch mal ganz kurz auf diese Geschichte mit dem Gerumpel zurückkommen. Da hat man eben gemerkt, glaube ich, auch, dass in Jericho inzwischen da nicht mehr so 100% nicht mehr der ganz, ganz fitte Jericho ist, finde ich. Also gerade bei diesen Destino-Ansätzen, wo es ja dann so ein bisschen schneller zur Sache ging, da hat man gemerkt, dass da vielleicht nicht mehr ganz alles da ist. Aber ich konnte auch da total mit leben, weil wie du das schon gesagt hast, ich finde, das hat hier in diesen Kampf reingepasst, in diesen verbissenen Kampf. Ein paar Mal hat es mich tatsächlich auch so ein bisschen rausgerissen, weil es gab irgendwann auch diesen Moment, wo du gesehen hast, dass Jericho abgewartet hat, dass Naito den Anlauf quasi nimmt, um ihn hochzunehmen. Das fand ich nicht ganz so schön, aber das Finish an sich, da gab es ja diese Aktion, wo dann der Destino angesetzt worden ist, Jericho sich am Ref festhält und den wegstößt und dann eben Naito den Low Blow verpasst und danach den Codebreaker. Es passt zum Jericho-Charakter und dadurch ist natürlich auch Naito irgendwie in einer komfortablen Situation, dass er nichts verliert. Insofern passt das für mich. Ich finde es im Vergleich zum Kampfverlauf ein bisschen nicht stark genug, sagen wir es mal so, aber ich fand es trotzdem absolut okay.
So. Ja, das Match war letzten Endes, um das nochmal aufzuwerten, besser als nur okay. Das war wirklich, das hat gepasst, das war schon gut. Mich hat es überzeugt, ich fand, das Match hatte auch genau letzten Endes die richtige Position, hat dahin gepasst und für mich war es überraschend, dass Jericho am Ende tatsächlich sich den Intercontinental-Titel holt, wobei Jericho natürlich ein Intercontinental-erfahrener Wrestler ist. 10-facher genau. Intercontinental-Champion ist er jetzt hiermit. Wenn man so will. Also ich, auch nach dem Match hat er ja noch die Attacke ja fortgeführt auf Naito und dann kam Evil und hat seinen Partner und Freund Naito gerettet und ich glaube, Evil könnte jetzt und wird wahrscheinlich auch der erste Herausforderer sein. Chris Jericho, vielleicht ja im Cow Palace.
Ja, aber damit könnte ich aber auch ganz gut leben. Also ich glaube nicht, dass da Evil gewinnt, aber ich glaube, dass das ein guter Gegner ist, um Jerichos Position erstmal hier zu festigen und um auch mal hier nicht so zu tun, als ob ich den Match kacke fand oder sonst irgendwas. Ich fand, das war ein toller Kampf. Also wie ich gesagt habe, jeder Jericho-Kampf fühlt sich irgendwie bei New Japan besonders an und hier auch. Und die beiden hatten eine tolle Dynamik zusammen und ich war da wirklich an den Bildschirm gefesselt. Das waren ja nur knapp 18 Minuten, also nicht ganz so lang wie beispielsweise Jericho gegen Omega seinerzeit, aber also das war ein Sprint, den die beiden hier durchgeführt haben und mir hat das richtig gut gefallen. Also da auch klares Thumbs up für mich, von mir, einfach weil es so andersartig gewesen ist, weil es sich so anders angefühlt hat und da bin ich immer ein großer Freund von. Die beiden haben mir auch eine tolle Geschichte erzählt, beide gehen absolut gestärkt aus diesem Kampf hervor und für Naito werden wir dann mal sehen, wie es dann mit ihm weitergeht. Jericho gegen Evil ist die nächste logische Herausforderung, auch nach dieser fiesen Attacke mit dem Ledergürtel so. Ja, ich fand das toll und auch in der Position als Co-Main-Event absolut angemessen. Der Kampf wäre irgendwie tiefer in der Card verschenkt gewesen, höher in der Card gehört er nicht hin. Und insofern passt das alles schon, war ein tolles Ding. Dann Main-Event-Time, IWGP-Title-Match, No-Time-Limit-Best-2-out-of-3-Falls-Match zwischen dem Champion Kazuchika Okada und Kenny Omega. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Dave Meltzer hat ja schon wieder mehrfach seine Sterne-Rating irgendwie da ad absurdum geführt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen Kampf in der Reihenfolge der Matches zwischen diesen beiden Athleten irgendwie einsortieren soll. Das war ein tolles, 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 tolles Match. Ich kann dir aber inzwischen nicht mehr sagen, welches Match ich von den beiden am besten fand. Wie geht's dir das?
Ja, ich glaube so jetzt nach dem Kampf, ich würde schon sagen, ich könnte das. Ich neige ja oft zu Superlativen, ich versuche es jetzt diesmal nicht zu sagen. Das Kampf war ja History in the Making, das war ein geschichtsträchtiger Kampf, der war unglaublich geführt. Sehr viele Verweise auf frühere Kämpfe der beiden, sehr viele Reminiszenzen an andere Wrestler, an andere Geschehnisse bei New Japan, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Es war wirklich intelligenter Kampf, unglaublicher toller Kampf. Für mich war es der beste Kampf der beiden gegeneinander, ganz klar. Gerade die letzte Viertelstunde war unglaublich. Also ich habe das Match geliebt. Ich fand, viel besser kann Wrestling gar nicht sein. Und es hat mir nochmal gezeigt, warum ich Wrestling liebe. Und zwar aus genau solchen Kämpfen heraus. Das ist der Grund. Beide sind einfach Meister ihres Könnens, gehören zu den beiden Top-Wrestlern der Welt. Und das war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man jetzt Okada entthronen sollte und an dem man Omega den Titel geben konnte. Das war perfekt, perfektes Wrestling. Viel besser kann es gar nicht sein.
Ja, und man hat auch hier bereits im Vorfeld alles dafür getan, dass sich der Kampf besonders anfühlt. Also auch diese Trailer, die vorweg gezeigt worden sind, ein Kenny Omega, der quasi durch seinen Partner Kota Ibushi so in das Licht geführt worden ist, so ein bisschen, ne, auf die gute Seite wieder gezogen worden ist. Ein Omega, der sich in einer unfassbaren körperlichen Verfassung auch präsentiert hat. Also noch muskulöser und noch durchtrainierter, als er das jemals zuvor gewesen ist. Und auch insgesamt, finde ich, die Stimmung in der Halle war, die konntest du schneiden einfach. Und das hast du durch den Fernseher gespürt. Und die beiden Männer, ich meine, also das war 64 Minuten, die beiden hier gegangen sind. Und das war schon unglaublich, ne? Also, was die da an Aktionen gezeigt haben, was die für eine Härte an den Tag gelegt haben. Also, von diesem verrückten Bumps außerhalb, also wo dann auch ein Omega in die Guardrail geflogen ist, wo du gedacht hast, mein Gott, der hat sich hier gleich die Hüfte und die Rippen gebrochen, und bis hin zu diesem Stomp außerhalb des Rings auf Okada, der unterm Tisch liegt, und die diversen One-Winged Angel-Ansätze und Durchführungen, die Rainmakers und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, also und die V-Triggers, also muss man auch mal sagen, also die V-Triggers, die da gezeigt worden sind. Ich frage mich immer, wie die Jungs das durchhalten, oder?
Ja, das war schon hart. Also ich würde sagen, V-Trigger ist sogar noch härter als der Superman-Punch. Ha. Kleiner Witz am Rande. Gerade das Ende, da gab es ja auch nochmal einen V-Trigger, wo beide da am Ring lagen und man hat den Blick von Okada gesehen, der wusste gar nicht mehr, wo er war, diesen Dick, der hat sich irgendwie in mein Gehirn gebrannt. So muss man schauen. Das war unglaublich gut. Und in dem Augenblick, als er so geschaut hat und da lag und dachte, mein Gott, das Gehirn ist wahrscheinlich gerade schon zermatscht. So hat er geschaut. Da wusste man, hey, als dann auch gerade Omega aufgestanden ist, gleich ist es vorbei. Das ist jetzt der Moment. Und das war so, ich bin dann aufgestanden, als ich gesehen habe. Ich konnte da nicht mehr sitzen, weil ich wusste, gleich ist es vorbei. Und das war so ein großer Moment. Das war wirklich History in the Making.
Ja, also es war insgesamt, über die gesamte Kampfzeit waren da so viele tolle Momente dabei. Ich fand auch die Konstellation, wie die Pinfalls durchgeführt worden sind, fand ich so interessant, weil ja Okada letztlich mit dem Einroller den ersten Fall geholt hat, nach knapp einer halben Stunde, und eben nicht in dem Moment seinen Finisher durchziehen konnte oder sonst irgendwas, ne? Sondern es war tatsächlich dann einfach ein Konter, der ihn dann, zwar nach einer Reihe von harten Aktionen, der ihn dann aber den ersten Pinfall geholt hat, und ein Omega hat dann wirklich danach die Ausrufezeichen gesetzt, ne? Mit immer härter werdenden Aktionen und gerade mit den V-Trigger, wo du wirklich gemerkt hast, so jetzt, er ist immer mehr und immer mehr dran, und das war eben richtig geil, weil sobald dann der erste One-Winged Angel gekommen ist, hast du dir gedacht, so alter Schwede, das hat mal richtig geknallt hier. Und dann gab es eben nach 50 Minuten den Ausgleich quasi von Kenny Omega. Wir sind ja in der WM-Saison, da darf man ruhig von Ausgleich sprechen. Und die letzten 15 Minuten, ich meine, das war ja unfassbar. Auch, dass dann am Ende noch mal ein Kota Ibushi reingekommen ist, beziehungsweise nicht reingekommen, aber eben seinen Freund Kenny Omega nochmal beraten hat, aufs Apron gekommen ist, was ich auch immer schon wieder so ein bisschen grenzwertig fand, muss ich sagen. Also schwierig, aber das war ja auch ein Rückbezug wiederum auf frühere Matches von Ibushi, ne, wo es das auch schon gegeben hat. Und dann eben der Phoenix Splash, der dann daneben ging, das fand ich auch total dramatisch, so wo dann Ibushi zu seinem Freund sagt, jetzt zeig den Phoenix Splash, das bringt dir den Sieg, und dann geht dir daneben, und es gab den Styles Clash und ich weiß nicht was, und es gab AJ Styles Chance.
Es gab AJ Styles Chance in Japan vor allem, und die sind ja auch nicht so Chance-affin, sag ich mal, aber da gab es AJ Styles Chance, das war auch schon ein großer Moment. Und ja, und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der letzte Rainmaker. Den hat Okada ja dann durchziehen können, aber tatsächlich ist Omega stehen geblieben und Okada ist zusammengebrochen, weil er einfach noch nicht mehr die Kraft hatte. Das war auch ein großer Moment. Also da war so viel einfach in diesem Match, was wir alles gar nicht aufzählen können. So viele große Momente. Es war einfach unglaublich. Also viel besser kann Wrestling nicht sein.
Nee, das ist ja generell diese Geschichte, die die beiden ja auch schon in früheren Kämpfen erzählt haben. Es gab ja auch diesen legendären Spot, wo Okada den Rainmaker zeigen möchte und Omega so fertig ist, dass er quasi in der Bewegung in sich zusammenbricht. Wir hatten mehrere Momente, wo die beiden mit dieser diesem Motiv der Schwäche gespielt haben, wo dann einer wirklich auch nicht mehr in die Seile laufen konnte und dann eben zum Ende hin, ja, eigentlich war dieser Augenblick, wo dann, wie du es gerade gesagt hast, wo die Rainmaker, Clothesline oder Lariat nicht mehr funktioniert hat, das war dann wirklich der Moment, wo man gesagt hat, so jetzt ist es vorbei. Wenn die Waffe von Okada nicht mehr zieht, dann muss Omega das Ding hier gewinnen. Und dann ist es auch tatsächlich so passiert. Da gab es noch mal den V-Trigger auf absolut brutalste Art und Weise und dann eben den One-Winged Angel. Ja, Shaggy, und dann nach knapp 70 Minuten haben wir hier einen neuen Champion. Kenny Omega beendet den Rekord-Run von Okada und will jetzt offensichtlich New Japan in eine neue, bessere, größere Zukunft führen. Glaubst du, das gelingt ihm? Ist der Champion so wichtig, was das angeht?
Na, der Champion ist schon wichtig. Das ist der die Liga trägt und ist das Aushängeschild der Liga. Und gerade im Hinblick auf die Expansion ja, nach Amerika ist und Kenny Omega als Champion genau der richtige Mann. Also wir werden ja ihn gegen Cody sehen, wohl jetzt hier im Cow Palace. Das ist auch ein Riesenmatch einfach. Und ich glaube, das wird für sehr viel Furore sorgen. Und das ist schon für New Japan ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Okada wird sich irgendwann den Titel zurückholen. Das steht für mich außer Frage. Der ist der Star überhaupt. Wer weiß, ob es den Titel von Omega dann holen wird, aber er wird irgendwann auf jeden Fall nochmal IWGP Heavyweight Champion. Der bleibt das Aushängeschild auch der Liga. Aber Omega jetzt als Champion, gute Wahl, guter Mann. Auch ich freue mich da sehr drauf. Und jetzt, was nach dem Match passiert ist, das fand ich auch noch ganz schön, dass dann die Young Bucks doch nochmal zum Ring kamen. Man wusste ja nicht ganz genau, wie ist das jetzt das Verhältnis der Young Bucks und Kenny Omega. Und anstatt sich den Titel zu nehmen und hochzuhalten, ist Kenny Omega erstmal zu den Young Bucks und hat sie umarmt. Und dann gab es ja eine Vierfach-Umarmung, weil Kota Ibushi ja auch noch hinzugekommen ist. Und ja, wir haben The Golden Elite jetzt. Und kleine Feier noch am Ende und eine schöne Rede von Omega, die er natürlich auch zum Großteil auf Japanisch gehalten hat. Der ist einfach auch beim japanischen Publikum einfach unglaublich beliebt.
Ja, auf jeden Fall. Also er war mega over da. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt dann eben weitergeht. Und ich fand auch diese Umarmung dann am Ende, die Golden Bucks, wie es ja inzwischen genannt wird.
Golden Elite.
Golden Elite, stimmt, nicht Golden Bucks. Stimmt, die Golden Bucks sind, wer weiß denn das dann eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht, egal.
Tja, die habe ich in meiner Hose.
alter Schwede. Ja, also das wird interessant sein zu sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Und das war ein toller Moment zum Ende. Auch dann dieser Augenblick, als dann Okada rausgetragen wird und Kenny Omega nochmal die letzten Worte gesprochen hat. Ich finde das toller Abschluss, ein geniales Match. Und weiß ich gar nicht. Ich kann da nicht genug drüber schwärmen, wie gut mir dieser Kampf gefallen hat. Ich kann es nicht wirklich objektiv einsortieren, was davon jetzt geiler war. Aber das war auf jeden Fall eines der besten Matches, die wir wahrscheinlich jemals gesehen haben. Und diese ganze Serie der beiden ist einfach absolut geschichtsträchtig.
Das unterstreiche ich so.
So, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Champion mit Kenny Omega. Und dann lass uns mal hier so das abschließende Fazit zu Dominion ziehen. Ja, wo würdest du diesen Event einsortieren? Also jetzt nicht unbedingt mit WWE-Vergleich, weil das wäre, glaube ich, unfair WWE gegenüber. Das geht gar nicht irgendwie, weil das einfach so viel geiler ist als all das, was uns WWE zuletzt geliefert hat. Aber gerade so im Vergleich vielleicht zu Wrestle Kingdom, was war für dich die bessere Show? Was hat dir da besser gefallen?
Ah, schwierig, die beiden miteinander zu vergleichen, weil sie komplett unterschiedliche Geschichten irgendwie erzählt haben. Ist schwierig zu sagen. Also ich, für mich, vielleicht aufgrund des Main Events und aufgrund auch des, ja, dem hier vielleicht noch insgesamt besseren Undercard und Midcard, würde ich schon fast sagen, ist Dominion, obwohl es ja die zweitgrößte Ereignis von New Japan ist, vielleicht für mich das größte und das beste in diesem Jahr gewesen. Ich fand es, also den Main Event und auch so der Aufbau der letzten drei Matches zum Beispiel, aber auch die Matches davor, das kann man schwer toppen. Also von daher, das ist, glaube ich, für mich das New Japan Ereignis des Jahres.
Ja, also ich glaube auch gerade mit diesem besonderen Moment mit dem Titelverlust von Kenny von Okada und dann eben Titelgewinn von Kenny Omega, das hat noch mal eine zusätzliche Emotionalität irgendwie mit reingebracht und das fühlt sich besonders an. Und ich würde auch tatsächlich Dominion wahrscheinlich so in der Gänze über Wrestle Kingdom setzen. Ganz, ganz subjektiv einfach. Mir hat es ganz, ganz toll gefallen und Hut ab vor der Leistung, glaube ich, aller Beteiligter. Also es war, da war kein langweiliges Match dabei. Das war auch vom Aufbau der Karte her absolut logisch und dann eben mit dem krönenden Abschluss im Titelmatch zwischen Omega und Okada. Wrestling kann halt einfach geil sein, um es so abzuschließen.
Ja, aber ich finde es schwierig, tatsächlich die Ereignisse zu vergleichen, weil New Japan da schon ja anders strukturiert ist. Wie gesagt, die bauen ja auch die Geschichten über Matches und über Großereignisse auf. Für mich sind das nicht zwei verschiedene Bücher, die wir miteinander vergleichen, sondern ja zwei verschiedene Kapitel eines Buches. Ich vergleiche auch, sage ja auch nicht hier, Kapitel 13 war besser als Kapitel 17. Nee, es gehört einfach zusammen. New Japan ist aktuell einfach so das Nonplusultra, was das reine Wrestling angeht. Und das war einfach wieder der Beweis dafür.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Und wir haben einen tollen Kampfabend gesehen. Das war geil. Deswegen, das muss man sich anschauen. Und man muss dann New Japan eine Chance geben. Und damit, glaube ich, können wir hier auch den Podcast zu Dominion beenden. Weil noch mehr Superlative haben wir nicht. Dann wird es auch langsam langweilig. Ne? Also, es war eine exzellente Show. Total geil. Ausrufezeichen.
Genau so. Exzellent bis, ja, geschichtsträchtig. Das war einfach so für Jahre rückwärts zurückgesehen für mich das Ereignis überhaupt. Was das durch den Hauptkampf einfach so kam, der ja ein Drittel der Show eingenommen hatte fast. Also Hut ab.
Ja.
Besser geht's nicht.
Absolut. Und damit sage ich danke, Shaggy, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen über New Japan zu spradronieren. Und dann mache ich hier einen Deckel drauf. Liebe Leute da draußen, danke für eure Unterstützung und wir hören uns beim nächsten Mal, vielleicht beim Match of the Week oder bei den Helden aus der zweiten Reihe oder was auch immer ihr euch danach anhört. Da hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Da hören wir uns. Goodbye and good night. Bang.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.